coast is clear. You've got no time for fear.
Ja, hier im Radio, Radio X, heute Felicia Herrschaft und Werner Konitzer. Und wir sprechen jetzt über Medienphilosophie. Und zwar erblickt Werner Konitzer die Aufgaben und Möglichkeiten von Medienphilosophie eben in einer phänomenologischen Beschreibung von technischen Medien und ihrem Verhältnis zur Sprache, dann eben als grundlegender und nicht so umgehender Form der Welterschließung. Dem liegt eben eine These zugrunde, dass sich das Verhältnis von Medien und philosophisch artikulierten Denkformen als ein Verhältnis symbolischer Operationen zueinander beschreiben lässt. Das heißt, Werner Konitzer setzt methodisch eben auf zweierlei Weise an. Erstens eben mit der Phänomenologie von Aufzeichnungs- und Übertragungstechniken und dann mit der deren Entwicklung sucht er dann zweitens mit einer Auffassung theoriegeschichtlicher Zusammenhänge, die Entwicklung etwa der Darstellung des Verhältnisses von Sprache, Bewusstsein und Kommunikation dann eben nicht nur als Abfolge von Beschreibung oder Darstellung versteht, sondern das kann zugleich auch als eine Geschichte der faktischen Verwendung sprachlicher Ausdrücke verstanden werden oder ist so charakterisiert. Und das wird eben im Verhältnis von Schriftlichkeit und Philosophie thematisiert. Ich glaube, mit dieser These über Schriftlichkeit und Philosophie könnte man auch direkt ansetzen, um vielleicht zu diese auch geschichts- oder historische Zugangsweise, die du gewählt hast, um aus der Alphabetisierung, die ja zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat, die sozusagen als eine Bedingung der Philosophie oder der Entstehung der Philosophie angesehen wird. Und jetzt, aufgrund der neuen Medien, geht man davon aus, dass vielleicht Philosophie als eine bestimmte Form, die mit dem Alphabet zusammenhängt, mit der Schriftlichkeit, dass diese Form vielleicht verschwinden könnte. Und ich denke, du versuchst dich gegen diesen Ansatz zu wenden.
Ja, die These ist ja von mehreren vertreten worden.
Ja.
Vielleicht zuerst was zu dem Philosophiebegriff. Man kann ja Philosophie sehr weit gebrauchen, wenn man zum Beispiel von der Firmenphilosophie oder sowas redet. Ja. Ich würde schon sozusagen den Begriff so eng fassen. Man könnte auch sagen, und das macht zum Beispiel der Deleuze in seinem Filmbuch, dass er sagt, Regisseure philosophieren in den Filmen. Ich finde, es ist eigentlich ein Streit um Worte. Aber ich würde sagen, um das Phänomen klar einzugrenzen, würde ich von Philosophie da reden, wo bestimmte Themen tatsächlich mit Wahrheitsanspruch, also der Wahrheit von sprachlichen Aussagen, erörtert werden. Und bestimmte Themen heißt solche Fragen wie: Was ist gut zu tun? Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was ist schön? Was ist Gerechtigkeit? Und so weiter. Mhm. Diese diese Form des Fragens und Antwortens und Antwortens im Wege der Argumentation ist historisch aufgetaucht zu einer bestimmten Zeit. Ich würde sie nicht an das alphabetische System koppeln. Ich würde sie aber koppeln an eine Sprache, nein, an eine Form von Schrift, die den Anspruch hat, Gesprochenes darzustellen. Also es muss nicht die alphabetische Form sein. Ja. Gut.
Das heißt, die Entstehung, also der Schrift, ist dann nicht im Verhältnis zu sehen zur Entstehung der Philosophie. Wie es anhand der griechischen Philosophie ja behauptet wird, ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung des Alphabets, das eben sehr genau dann sprachliche Ausdrücke abbilden konnte.
Auch da würde ich wieder umgekehrt sagen, ich würde nicht sagen, dass es so entstehen musste, aber ich würde sagen, wenn man sich danach fragt, was die Möglichkeitsbedingungen sind, dafür, dass sich eine solche Praxis, dass eine solche Praxis gemacht werden kann, des Sprechens, dann würde ich sagen, doch, die Schrift ist Bedingung dafür, dass es entstehen konnte. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, die sich daran unmittelbar anknüpft, was meinst du mit Schrift, wenn du das sagst? Und an der Stelle hat mich erstmal interessiert, das war ja das, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Derrida ist eben für mich aus zwei Gründen interessant gewesen. Einmal mit seiner Position der Auffassung vom sprachlichen oder schriftlichen Zeichen und zum anderen mit seiner Kritik an einer bestimmten Auffassung des Verhältnisses von Sprache und Schrift. Und die These, die er hatte, oder die er hat, ist das, was sich in dem Ausdruck Phonologozentrismus ausdrückt. Und das ist die These, dass sozusagen in der Philosophie, das ist geschrieben in dem Buch Grammatologie, was glaube ich von 63 ist, also jetzt schon sehr lange her, dass eine bestimmte Vorstellung des Verhältnisses von Sprache und Schrift für die Philosophie als kultureller Form oder Praxis konstitutiv ist. Bei Derrida, er sagt dann für die Metaphysik oder für die Ontotheologie oder das ist so sein heideggerisches Erbe. Aber, und diese Form, diese Auffassung des Verhältnisses von Sprache und Schrift ist einerseits nach seiner Auffassung Möglichkeitsbedingungen für eine bestimmte Art des Philosophierens und ist andererseits aber falsch. Das heißt, er hat da sozusagen eine richtige ideologiekritische These drin. Das ist notwendig falsches Bewusstsein, was da eine Rolle spielt. Ja. So, die Frage ist diese Kritik über das Verhältnis von Sprache und Schrift richtig? Und kann man sie anders formulieren als Derrida in seinen Begriffen oder warum sollte man sie anders formulieren? Das ist dann auch nochmal eine Frage. Aber mein Gefühl ist eben, dass sie bei ihm nicht sehr verständlich wird. Ich hatte aber den Eindruck, dass vieles daran richtig ist. Und da beziehe ich mich dann hauptsächlich auf ein Buch, was ich fand, was das sehr klar gemacht hat, von der Linguistin Elisabeth Feldbusch, die das sozusagen operationalisiert hat, die Derrida-These für die Linguistik, und gefragt hat, ja, was ist der Punkt an der These, weil man die, wenn man die Grammatologie liest, tatsächlich nicht gut versteht. Ja. Das ist ja das Schöne an diesen, wenn das dann so runtergebrochen wird in der Wissenschaft, dass es so gut erklärt wird. sie hat gesagt, das, was der Kern der Kritik von Derrida da an Platon ist, ist also an der Schrifttheorie, von der Derrida meint, dass sie sozusagen sehr, sehr einflussreich und immer unverstandener Hintergrund unseres Philosophierens war, ist, dass die Theorie, die er kritisiert, ist die, dass die Schriftdarstellung der gesprochenen Sprache ist. Und das, was man davon und dass die Schrift sozusagen minderwertig gegenüber der gesprochenen Sprache ist, weil sie bestimmte Eigenschaften nicht hat. Sie ist nicht dialogisch, sie ist nicht lebendig und noch irgendwas, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das habe ich ja. Es sind also eine Reihe von Oppositionen.
Dialogisch.
Der Kern ist. Ja.
Aktiv-dynamisch,
genau. Und die Schrift ist passiv, also die gesprochene Sprache ist aktiv. Die Schrift ist eine Reihe von Entgegensetzungen.
Ja. Ne?
Und die Argumentation ist, dass diese Entgegensetzungen funktionieren, weil man Verschiedenes an Sprache und Schrift miteinander vergleicht. Da sagt die Elisabeth Feldbusch, das ist ein verschobener Vergleich, und das hat mich auch relativ überzeugt. Ja, soweit erstmal vielleicht.
Ja, genau. Also es geht hier dann auch weiter, also bei Elisabeth Feldbusch charakterisiert eben das Produkt der gesprochenen Sprache, kann eben nicht mit der geschriebenen Sprache verglichen werden, weil nicht der Tätigkeitsvollzug der geschriebenen Sprache wird dem Tätigkeitsvollzug der gesprochenen Sprache gegenübergestellt, sondern das Produkt der geschrieben sprachlichen Tätigkeit steht gegen den gesprochenen Tätigkeitsvollzug. Die Opposition dann eben statisch für Geschriebenes, dynamisch für Gesprochenes ist das Resultat einer in den Vergleichsebenen unstimmigen Gegenüberstellung gesprochener und geschriebener Sprache. Sie gibt dann eben keinen Aufschluss über die Sprachwirklichkeit.
Das ist, wenn man das jetzt hat, ja, jetzt mal abgesehen von dem verschobenen Vergleich und der Schrifttheorie, die da eine Rolle spielt, dann ist die Frage, wenn man sich überlegt, wie in welcher Form kann eine bestimmte Form des Schreibens für philosophische Vorstellungen eine Rolle spielen? Also Vorstellungen, jetzt Auffassung, Meinung, Überzeugung. Dann ist es wieder dieselbe Frage, ein bisschen wie vorher bei der Fotografie oder dem Film. Das Aufschreiben, wie soll das unsere Meinung über etwas verändern?
Mhm.
Ja, und das, worum es, das, was es da zu erklären gibt, ist ja mehr als einfach nur Meinung, sondern es ist ein ganzes Universum von Auffassungen. Ja, zum Beispiel die Auffassung, dass es sowas wie Ideen gibt. Die Auffassung, dass es sowas wie eine Wahrheit oder ein Sein gibt. Ja, die gehören ja, oder die Frage danach, sowohl die Position, dass es das gibt, wie die destruktiven Positionen gehören zum Spiel der Philosophie. Wie soll eine solche geistesgeschichtliche Erscheinung mit sowas zusammenhängen, wie dass ich etwas in ein Täfelchen einritze? Ja, das ist eigentlich die Ausgangsfragestellung, die ich da habe. Und dazu gehört, das ist dieser Teil über die Schrifttheorie, wo ich die Elisabeth Feldbusch und den Derrida diskutiere, dazu gehört eben, dass man sich überlegt, was Schreiben heißt. Und ich mache sozusagen, ich gehe ein Stück zurück und sag, es ist also, Schrift ist nicht an sich Darstellung gesprochener Sprache. Der Bezug auf die gesprochene Sprache ist eine sehr späte Form. Und das erste ist sozusagen einfach eine Praxis des Äußerns durch Dinge. Ja, wenn ich jemandem eine Feder schicke, als ein Zeichen. Ja, wenn auf Tonkrügen, wenn in Tonkrügen, in denen Getreide ist, kleine Würfelchen sind, die die Masse des Getreides oder die Inhalte oben nochmal signalisieren. Wenn dann aus diesen kleinen Teilchen Symbole werden für, wenn die wieder sozusagen eingeritzt werden und mit denen operiert wird. Wenn das dazu führt, dass auf der anderen Seite aus Bildern kommen Piktogramme rein, ja, wenn all diese Formen zusammenkommen und das dann bezogen wird auf unsere Praxis des Äußerns. Die beiden Dinge muss man sozusagen auseinander sehen, um zu verstehen, was Schrift sein kann. Um auch die Beziehung zwischen den beiden zu verstehen, die dann spezifisch im Alphabet passiert. Das mache ich in diesem Buch, um sozusagen der Frage, was heißt es, oder wie weit kann man die These, dass dass die Entwicklung des Alphabets irgendwie eine konstitutive Bedeutung für die Entwicklung der Philosophie hat, nachvollziehen kann, und wie kann man da Unterscheidungen treffen. Ich bin jetzt, also ein Teil ist ganz einfach dabei, nämlich das Wichtige ist, dass es Zeichen sind, die dauern. Mhm. Ja, die einfach tatsächlich erhalten bleiben. Das ist ganz ähnlich wie bei der Fotografie. Es ist sozusagen eine eigene Leistung, dieser Zeichendinge, dass sie liegen bleiben, dass man auf sie zurückkommen kann, dass man sagen kann, das ist dasselbe wie vorher. Das ist dasselbe wie gestern und das ist dasselbe wie vor 10 Jahren. Dass ich sagen kann, okay, das, was ich da geschrieben habe, würde ich jetzt so nicht mehr sagen. Ja, also diese Operation ist ganz wichtig, weil man sehen kann, in dem philosophischen Dialog, wie die dann in eine Praxis, wo gar keine Schrift vorzukommen scheint, wieder reingeholt wird, nämlich in eine Praxis des dialogischen Sprechens. Die setzen sozusagen die Schrift voraus und sprechen mit Ansprüchen, die man nur sich als Schriftliche vorstellen kann. Nämlich, dass dieselbe Äußerung, die vor 10 Jahren gefallen ist, auch jetzt noch gilt. Und dass ich sie vor allem noch weiß, in der Form, wie sie gefallen ist. Ja, das ist irgendwie der okay. Und das ist sozusagen wie so eine Erinnerungstechnik, in eine Praxis reinkommt, ohne dass man sie tatsächlich ausführt. Sondern sie verändert dann die Form, wie man spricht und nicht wie man schreibt. Das ist vorausgesetzt, das Schreiben. Aber was sich ändert ist, es wird so gesprochen, dass Geltungsansprüche aufrechterhalten werden vor dem Hintergrund der Möglichkeit, sie aufzuschreiben.
Ja. Steht das dann im Zusammenhang darüber, dass dazu, dass du auch überlegst, was ist eine gemeinsame Gegenwart in einem Gespräch? Was passiert in einem Gespräch? Was passiert, wenn es zu einem Aufschub kommt, einer Antwort, Erwartung? Was bedeutet unmittelbare Anwesenheit in einem Gespräch? Und wie hat sich diese Art der Anwesenheitskommunikation, die in einem Gespräch stattfindet, verändert durch eben die Einführung dann von neuen Technologien, also dem Telefon zum Beispiel, dem Radio?
Das ist dann, genau diese Anwesenheit im Gespräch spielt einmal eine große Rolle, um zu verstehen, was die Dialogizität im Philosophieren ist, also in den platonischen Dialogen, was das für eine Form ist, dass ich ein Sprechen habe mit einem Wahrheitsanspruch, sozusagen ein Spiel, dass dadurch, dass wir miteinander reden und sagen, stimmt das oder stimmt das nicht, sag doch, was ist eigentlich dieses und jenes Schöne, sondern was ist die Schönheit überhaupt? Und dann sprechen wir und ich versuche, das zu widerlegen, was du sagst, und umgekehrt. Also wie diese Dialogform bestimmt ist von der Schrift, da muss man auch zu verstehen, wie dann sozusagen der Raum der Gegenwart im Gespräch funktioniert, vor dem geänderten Hintergrund der Möglichkeit der Abwesenheit und von Sprechern. Ja. Ja. Naja, das Letzte war vielleicht nicht ganz klar.
Der Abwesenheit
von Sprechern. Nein, das würde ich streichen. Gut, also wieder weg. Nein, da ist es tatsächlich vor dem Hintergrund der Möglichkeit des Andauerns von Äußerungen. Mhm. Aber dieses Andauern ist natürlich ein Andauern über mein Leben hinweg oder über unser Leben hinweg, über das Leben derer, die da im Gespräch sind. Das ist ein potenziell unendliches Weitertragen, was möglich ist, indem die Äußerungen andauern.
Ja.
Ja. Und das spielt eine riesige Rolle, weil ich ja darüber rede, wie das Dreieck an sich beschaffen ist. Mhm. Ja. Weil ja diese Figur der Idealitäten auftauchen. Ja, das Schöne an sich, die Wahrheit an sich. Und dieses an sich ist gedacht abgelöst von historischen Kontingenzen. Ja, und damit ist sozusagen Abhub von der tatsächlichen unmittelbaren geschichtlichen Umgebung denkbar, weil ich weiß, ich kann immer weiter tradieren. Ich kann diese Äußerung immer weiter tradieren. Wir können über Platon so reden, als wäre er in der Gegenwart.
Hm.
Ja. Wir müssen natürlich den Kontext und so weiter, aber diese Operation, den Kontext zu überlegen, ist natürlich nur möglich, weil wir Äußerungen von ihm haben. Wir haben nicht Dokumente von Äußerungen, sondern wir haben Äußerungen von Platon. Ja, eigentlich wollte ich das Buch auch, der Verlag hat das dann anders genannt, eigentlich wollte ich das Buch nämlich andauernde und gedehnte Äußerungen nennen. Mm-hmm. Und der Punkt daran
ist... Okay, da wollte ich mich jetzt auch drauf einigen.
Der Punkt dabei ist genau die Veränderung gegenüber der klassischen Schrifttheorie. Nach der klassischen Schrifttheorie ist eine geschriebene Zeile, ein Dokument einer gedachten oder gesprochenen Äußerung. Mhm. Ja? Aber ich würde sagen, nein, es ist einfach eine Äußerung. Wenn ich einen Zettel bitte Milch kaufen auf den Tisch lege, dann ist das nicht, dann ist es nicht ein Dokument, das ich gedacht habe, bitte Milch kaufen, sondern es ist sozusagen meine Äußerung und die dauert an. Ja, dadurch, dass die andauern, kann jemand, so kommt ein Missverständnis zustande, dass drei Leute dann die Milch kaufen.
In der WG zum Beispiel.
Eben weil sie andauern. Ja. Und um jetzt zu verstehen, wie verändert sich die Situation der Philosophie, wenn die bezogen ist auf bestimmte Techniken des Aufschreibens.
Und dadurch auch der Dauer.
Der Dauer.
Aber verändert sich dadurch auch das Verhältnis zur Zeitlichkeit?
Oder
ist das etwas, das Andauernde ist etwas, es ist eine beständigere Form, die durch die Schriftlichkeit ermöglicht wird. Aber die Zeitlichkeit verändert sich durch die Möglichkeit, etwas zu äußern, aber Ort nicht die Zeit verändert sich, der Äußerung, aber die der Ort der Äußerung, an dem von dem Ort aus, von dem man äußert, also wenn wir jetzt hier telefonieren würden, dann müsste das, was ich sage, erstmal durch die Leitung transportiert werden, bis es dann am anderen Ende im anderen Telefon ankommt und dann verstanden werden kann. Das ist doch eine Bedingung für diese gedehnten Äußerungen, dass eine bestimmte Strecke überbrückt werden muss, die aber nicht wirklich in Zeitlichkeit doch zu messen ist, sondern nur in der Ausdehnung des Moments.
Nur beim Telefon dann. Ja, bei anderen Formen ja nicht. Aber ich habe deshalb andauernde und gedehnte Äußerungen gesagt. Und zwar deshalb, Moment, das muss ich überlegen. Und zwar deshalb, weil die in der Schrift ist beides. Ja, wenn wir Briefe schreiben, dann machen wir eine Äußerung über einen Zeitraum an jemand Bestimmtes hinweg und machen das, indem wir etwas Andauerndes einfach als Grundlage des Briefes. Das ist der Brief. Ja? Wir machen eine Äußerung, die könnte auch ein Buch sein. Mhm. Ja, wird ja auch oft dann abgedruckt und so. Die wird dann sozusagen anders gebraucht. Wenn wir telefonieren, da sieht man, dass sich zwei Praktiken, die vorher aus kontingenten Gründen sozusagen, weil man einfach die Praxis des Andauernlassens von Äußerungen verwenden kann, um sich an jemanden zu richten, der in der Ferne ist, da gehen sie zusammen in dieser Praxis des Briefeschreibens, aber man kann sie auch ausdifferenzieren. Und das ist dann mit den modernen Kommunikationsmitteln so. Und wenn man übers Telefon nachdenkt, merkt man, es reicht eben nicht, vom Brief aus zu denken, weil ich im Brief dieses Moment des Andauerns habe. Beim Telefon habe ich das nicht. Das ist so wie ein Rufen in die Ferne tatsächlich. Da dauert nichts. Das geht an einen anderen Ort. Das kann ich auch über die Zeit hinweg machen. Ich muss sozusagen nirgendwo auf dem Weg die Äußerung, ich muss sie als dieselbe identifizieren können. Das habe ich überlegt.
Wenn man jetzt zum Beispiel vor 100 Jahren einen Brief geschrieben hat, dann hatte der Brief, oder auch vor 200 Jahren, dann hatte der Brief eine bestimmte Dauer der Übertragung, also von dem Sender sozusagen zum Empfänger. Also jetzt nicht bezogen auf McLuhan, sondern einfach nur, es gab eine Dauer, die nicht überbrückt werden konnte. Und in der Zwischenzeit durch eben Veränderungen in den Technologien ist es möglich, dass die Übertragung beschleunigt werden. Die Übertragung, also zum Beispiel, wenn man einen Brief per E-Mail schreibt, dann ist der relativ schnell da. Und das verändert natürlich dann auch wiederum die Vorstellung des Gedehnten, der gedehnten Äußerung möglicherweise oder nur die Vorstellung der andauernden Äußerung. Verschwindet das Andauernde, weil die Übertragungswege, die Technologien dafür immer schneller werden?
Nee, das Andauernde bleibt ja auch noch. Wir haben ja eine irrsinnige Praxis von andauernden Äußerungen, die auch zunimmt. Ja, wir haben ja, wenn wir die Archive, die wir jetzt haben, vergleichen mit denen, die wir vor 100 Jahren hatten, die sind ja noch gigantisch größer geworden. Ich möchte kein Historiker sein später. Ja? Ich allein, was in den Computern dann liegen wird, ja, muss man sich mal klar machen, wie viel sozusagen von Äußerungen, die wir jetzt machen, erhalten bleiben. Und das ist dann natürlich eine Praxis auch des Andauernlassens. Wir können dann entscheiden, packen wir die in die Archive oder packen wir die nicht in die Archive. Aber wir haben sozusagen Material, was dauert, und das ist viel mehr. Und das ist charakteristisch auch für die Medienentwicklung, dass wir sozusagen, dass wir Dinge andauern lassen können, die wir vorher nicht andauern lassen konnten. Eben zum Beispiel Filme, filmische Aufzeichnungen, Fernsehaufzeichnungen. Wir können alle Videoaufzeichnungen von allen Straßenkreuzungen könnten wir eigentlich andauern lassen, wenn wir wollten. Ja. Das heißt, wir hätten sozusagen unsere Möglichkeit, später zu gucken, was jetzt war, die wird immer größer.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig gibt es eine Zunahme dieser Praxis der gedehnten Äußerung. Das differenziert sich einfach aus. Es ist nicht so, dass das eine das andere ersetzt. Und die nimmt auch in vielfältiger Form zu. Das ist ja nicht nur die E-Mails, sondern das sind auch Telefonkonferenzen, das sind aber auch Videokonferenzen.
Yeah.
Ja, die ohne, dass sie aufgezeichnet werden müssen, einfach laufen können. Das sind, auch da kommt sozusagen in die Äußerungsdehnung, ist es nicht nur so, dass wir das viel mehr machen können, sondern wir können auch ganz andere Äußerungen auf diese Form machen. Ja? Auf diese Weise des Gedehnten im Raum. Ich bin mit der Unterscheidung selber immer so ein bisschen halb glücklich, weil ich einerseits finde ich es klar, es sind zwei verschiedene Praktiken, und es ist was anderes, etwas zu jemandem an einem Ort hin zu sagen, also dass die Äußerung sozusagen an den Punkt zielt und da erlischt. Und etwas zu sagen in einen Raum rein, dass es andauert und jeder sich irgendwann drauf Bezug nehmen kann.
Ja. Vielleicht wird es klarer, wenn wir noch mal ganz kurz auf die Ausläufermannigfaltigkeiten eingehen, die entstehen bei Hörbild und Hörspiel. Und zwar Aufzeichnung musikalischer Ereignisse behielten doch weitgehend die Vorherrschaft, also in Bezug auf eben die Möglichkeiten, Musikaufnahmen zu machen oder auch durch die Entwicklung der Mikrofone und so weiter. Und zwar die für den Phonographen typische Verallgemeinerung, nämlich die Möglichkeit der Fixierung der Bewegung von Schallwellen überhaupt und damit die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Geräuschen, wurde daher für die Form andauernde akustische Aufzeichnung recht spät ausgelotet. Ebenso gab es hier nur wenige oder gar keine Reflexion über die neuen Formen von Abbildlichkeit, die sich mit der Fixierung von Ausläufermannigfaltigkeiten insgesamt ergaben. Und das spielt dann hinein in die künstlerischen Möglichkeiten des Radios. Aber wie soll man genau dieses Auffangen und Übertragen von Ausläufermannigfaltigkeiten verstehen im Radio?
Ah, das ist einfach, das mit den Ausläufermannigfaltigkeiten hängt damit zusammen, dass es sowas wie ein akustisches Bild gibt. Und zwar eine spezifische Technik des akustischen Bildes. Und da bin ich eben ausgegangen von der Technikgeschichte, die zum Phonographen hingeführt hat. Die Ausläufermannigfaltigkeiten spielen da eine Rolle. Die erste Form, Geräusche aufzuzeichnen, ist einfach an eine Stimmgabel einen Stift zu machen. Ja, und dann ist die zweite Form an einen Resonanzkörper, der in der Lage ist, Geräusche im Raum wieder zu schwingen, einen Stift zu machen. Und das ist eine sehr verschiedene Operation. Im einen Fall ist das, was der Stift aufzeichnet, die Schwingungen des Gegenstandes, der Stimmgabel. Mhm. Was jetzt die Stimmgabel sonst noch bedeutet, kann man weglassen. Im zweiten Fall ist das, was der Stift aufzeichnet, zwar auch die Schwingungen dieses Resonanzkörpers, aber weil dieser Resonanzkörper etwa die Schwingungen der Schallwellen im Raum wiedergibt, wird das, was aufgezeichnet ist, ist dann die Spur dieser Schwingungen, die im Raum waren. Und so die Spur eines Bildes.
Mhm.
Und da kommt dieser Begriff der Ausläufermannigfaltigkeiten von dem Fritz Haider rein, der diese Entwicklung hin genau analysiert hat und der gesagt hat, das ist eine Technik, diese sozusagen über diese Ausläufermannigfaltigkeiten zu arbeiten, die eine fundamentale Veränderung macht. Das ist ein Aufsatz von Fritz Haider aus dem Jahre 1930 mit dem Titel Ding und Medium, der von Luhmann entdeckt worden ist oder wiederentdeckt worden ist und erschien 1926 schon.
Mhm.
Der Luhmann zitiert den immer nach 1930.
Ja, und jetzt ist es...
Nee, aber hier steht, habe ich vielleicht falsch in Erinnerung.
Ja, 26.
Symposium. Nee, dann ist es richtig. Dann ist das, was hier steht, richtig. Also 26 erschienen. Und das ist sozusagen eine Grundlage sowohl für das Verstehen von technischen Medien als auch von Wahrnehmung.
Genau, und dieses, das können wir vielleicht noch sagen, Fritz Haider ist, Ding und Medium ist jetzt im Katmus Verlag 2005 neu erschienen. Und um jetzt das Thema Medienphilosophie vielleicht abzuschließen und zu dem Thema Ethik und Moral im Nationalsozialismus überzugehen. Das Buch Medienphilosophie ist jetzt, ich glaube, 2006 bei Wilhelm Finck Verlag erschienen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz noch zum Abschluss sagen, weil du mit Wittgenstein endest in diesem Buch. Das sozusagen die Philosophie heißt eine Frage zu sein, der Philosoph heilt eine Frage wie eine Krankheit. Hast du mit diesem Buch Medienphilosophie sozusagen diese Frage danach, wie ob Schriftlichkeit und Philosophie sich jetzt gegenseitig ausschließen auf eine bestimmte Art und Weise oder nicht weiter? Gehen. Hast du versucht, diese Frage zu heilen? Und ist das ein medienphilosophischer Ansatz?
Also, ja, ich habe... Nö, eigentlich habe ich nicht... Ja, ich finde diese Wittgenstein-Formulierung immer noch die beste... für das, was philosophische Tätigkeit sein kann, nach den Einsichten, die wir gewonnen haben, mit der Wende zur Sprache. Und ich finde auch, dass er sozusagen in seinem Philosophiebegriff eigentlich am meisten auf die Veränderung tatsächlich angemessen reagiert, die sich in den Medien vollzogen haben. Das hängt damit zusammen mit der Art, wie er sein Buch macht. Ich finde, dass die philosophischen Untersuchungen in diesem Sinne nicht mehr ein Buch sind.
Sondern
die sind sozusagen, das sind Operationen, die nicht eine geschlossene Theorie entwerfen, sondern die immer bestimmte Segmente von philosophischen Gedanken aufgreifen und verändern. Und ich fand es weitaus überzeugender als das, was vom Dekonstruktivismus gekommen ist. Jetzt hört sich das allerdings sehr ähnlich an und ich müsste noch mal drüber nachdenken.
Mhm. Okay.
Vielleicht.
Also ich spiele jetzt kurz etwas Musik.
I don't get you. It's like an endless night. Thank you.
Sometimes I don't know you. It's like we never met. What seems fine by me is that you're letting me your regrets. Am I clinging to something that's past, that was never intended to last? Sometimes I don't know you. Messes with my heart.
Ja, Medienphilosophie heute in dieser Axiom-Sendung.
Vielleicht noch zu dem Buch, zu dem Titel des Buches. Die Frage ist ja die, was macht man in der veränderten Situation? Wie weit ist dann, kann man noch philosophieren, wenn man sagt, die Schriftlichkeit ist nicht mehr in demselben Sinn der Hintergrund. Und da würde ich tatsächlich sagen, ja, man bezieht die Reflexion auf diese anderen Praktiken, die für mich, ich habe in dem Sprachkrise- und Verbildlichungsbuch gesagt, die am Rande der Sprache liegen, mit ein in die Reflexion auf die Geltung.
Mhm.
Und mit Hilfe dieser Reflexion versucht man sozusagen dann zwischen Schein und Nicht-Schein zu unterscheiden. Ja, das ist, insofern ist es schon praktizierte Medienphilosophie. Ja.
Mhm.
Also es ist kein rein historisches Buch oder kein Kultur,
genau.
Sondern es ist sozusagen Versuch, dieser Art des Nachdenkens vorzuführen an bestimmten Begriffen.
Hm. Ja. Und gleichzeitig zu dieser, oder ich glaube, kurz nachdem du mit deiner Habil in dem Sinne fertig gewesen bist, bist du ja auch nach Hamburg gewechselt und hast dort auch mit Raphael Groß.
Ja.
Zusammengearbeitet. Und er ist jetzt Leiter des Jüdischen Museums hier in Frankfurt und auch Leiter des Fritz-Bauer-Instituts. Und ihr habt in Hamburg begonnen, eigentlich auch veranlasst wohl durch die Walser-Rede 1998. Oder war die 97? Wann war sie?
Ich meine 97.
97, in 98 gab es dann auch noch Reaktionen. Und ich glaube, euer Aufsatz ist dann auch 98 erschienen.
Mhm.
Darauf reagiert Geschichte und Ethik war sozusagen der Titel. Und hier am Fritz-Bauer-Institut arbeitest du, und ich glaube, ihr arbeitet da auch zusammen weiter an diesem Thema Moral und Nationalsozialismus.
Ja.
Wie kann man Moral im Nationalsozialismus überhaupt verstehen? Es scheint ja, und das wird ja hier auch schon angedeutet in diesem Aufsatz, eine Art partikularistisches Moralverständnis gewesen zu sein und keins, das mit einer universalistischen Ethik überhaupt zu vereinbaren ist, was jetzt auch diese Uneindeutigkeiten, in dem, wie man sich auch in der zweiten und dritten Generation zum Holocaust zum Beispiel verhält. Da ist es nicht mehr klar in dem Sinne, warum bestimmte moralische Äußerungen nicht erfolgen, die zeigen, dass man jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ein universalistisches Moralverständnis entwickelt hat. Wie zum Beispiel, das wird hier angesprochen, warum ist diese zweite Generation gerade auch in den 60er Jahren nicht eine, die sich empört gegenüber ihren Eltern. Sondern es sind immer nur so Hysterien, die stattfinden, aber keine wirkliche Empörung. Wie geht ihr jetzt vor? Also, oder wie gehst du vor und untersuchst diese Moral im Nationalsozialismus hier?
Zuerst mal noch eine kleine faktische Korrektur. Der Aufsatz ist schon viel früher als das Ende mit der Medienphilosophie bei mir. Also,
okay.
Der ist auch schon vor der Hamburg-Zeit. Also, wir haben das entwickelt. Wir haben uns in der Staatsbibliothek in Berlin kennengelernt und haben dann, während ich an meinem Buch Medienphilosophie saß er an einem Buch über Carl Schmitt und die Juden, was auch erschienen ist bei Suhrkamp. Und während wir da dran saßen, haben wir uns gleichzeitig über diese Thematik unterhalten. Und dann ist, als dann der Walser die Rede gehalten hat, ist da der Artikel entstanden raus. Und das war noch bevor ich dann in Hamburg das Projekt dazu angefangen habe. Aber Walser, die Auseinandersetzung mit Walser führte praktisch dazu, nachzudenken, eben weil Walser sozusagen so moralisch redet und überzeugt ist davon oder war in der Auseinandersetzung auch, dass ihm Unrecht geschieht. Dass wir gefragt haben, ja, wo kommen denn seine Kategorien her? Was sind seine moralischen Kategorien? Und so sind wir auf dieses Moralthema gekommen. Und das heißt, es geht sozusagen nicht nur um das moralisch Sein, sondern auch um die Frage, wie weit sind in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen, also bis in die Gegenwart, um den Nationalsozialismus noch Kategorien, die aus dem Nationalsozialismus stammen, die sind besonders unsichtbar, wenn man annimmt, dass das sowieso Amoralisten waren. Das nimmt man in bestimmten historischen Perspektiven an, also bestimmte Historiker haben mehr diese Beschreibungsform, andere haben sie nicht so. Aber das Bild spielt natürlich eine große Rolle, dass Und uns fiel bei Walser vor allem der Begriff Schande auf. Ist es, glaube ich, auch nicht ganz, ich bin auch nicht ganz überzeugt, dass sozusagen klar ist, dass wir jetzt hier eine universalistische Moral haben. Ja. Wir haben ja im Jüdischen Museum haben wir die Ausstellung zu Bubis gemacht. Ja? Und dabei haben wir diese beiden Diskussionen oder die zwei Ereignisse aufeinander bezogen, nämlich einmal Rostock-Lichtenhagen und die Walser-Rede. Wer die Walser-Rede kennt, der weiß, dass es auch in der Walser-Rede unmittelbar aufeinander bezogen ist. Also dieses Moralkeule-Passage zu Auschwitz schließt unmittelbar an eine Passage, die an Rostock-Lichtenhagen anspielt. Und das Publikum, vor dem er diese Rede hält, sind unter anderem Politiker wie Volker Rühr, die zu dieser Zeit maßgeblich verantwortlich waren. Und er gibt ihnen eine Entschuldigung. Ja, und wenn man sich mit der Zeit von Rostock-Lichtenhagen auseinandersetzt, dann sieht man, dass das inzwischen schon fast vergessen ist, welche unglaubliche Welle das war. Ja, also da kann man nicht von der Klarheit einer universalistischen Moral sprechen, sondern es war sehr klar, dass sozusagen eine partikulare Moral mit aller Macht sich durchdrängte bis und sozusagen in der Gesellschaft einen unglaublichen Druck ausübte.
Ja,
ja, bis zu den Grünen hin. Ja, und deshalb würde ich nicht sagen, es ist so, es gibt eine unglaubliche Unsicherheit in der Beurteilung von politischen Ereignissen nach moralischen Gesichtspunkten.
Mhm.
Und das wird da deutlich. Und es gibt, sobald diese Grenzen berührt werden, auch, glaube ich, eine sehr große Nähe zur Gewalt. Das ist mir auch da aufgefallen, als wir diese Ausstellung gemacht haben. Ja, dass die Gewalt sozusagen immer sehr nah ist.
Ja.
Auch bei diesen Auseinandersetzungen. Und man merkte, da, und da, insofern sind der, war die Walser-Rede da intern drauf bezogen.
Ja.
Auch, ja. Das,
ja.
Gut.
Ja, jetzt sind wir im Grunde eigentlich am Ende der Sendung. Und vielleicht sollten wir darüber einfach nochmal eine weitere Sendung dann machen,
ja,
zusammen mit Raphael Groß. Vielleicht,
ja,
dann nur über das Thema Ethik,
ja,
und Moral im Nationalsozialismus.
Ja.
Weil ich glaube, es ist doch ein,
ja,
Thema, das man wahrscheinlich doch viel genauer noch bearbeiten,
ja,
müsste, um auch zu sehen, welche Ergebnisse oder wie arbeitet ihr tatsächlich an diesem Projekt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft und im Gast im Studio war Werner
Konitzer.
Genau, vielen Dank. Bis bald. Ciao.